Moin, Lena.
Moin Marie, wir können schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen zu einem Bingo-Feld. Und zwar meiner These, dass am Ende ein Underdog den DFB-Pokal gewinnt. Die ersten zwei Partien im Viertelfinale haben das jetzt nicht so hergegeben.
Nee, wirklich nicht. Wobei ich hatte länger Hoffnung bei Kiel gegen Stuttgart und das Ergebnis wird dem Spiel wirklich gar nicht gerecht. Das hat mich richtig aufgeregt
Das
im
stimmt.
Nachhinein beim Gucken. So, dass sie so spät noch gescored haben, das macht Stuttgart ja gerne. Und es geht auch in Ordnung, dass sie das Spiel gewinnen, versteh mich nicht falsch. Aber das hat Kiel nicht verdient.
Ja, vor allem, wenn du es mit der Partie am Vorabend vergleichst, ist halt dasselbe Ergebnis, dieses 3:0. Aber das spricht viel mehr, finde ich, für die Partie, die man bei Leverkusen gegen St. Pauli gesehen hat, als für das, was Stuttgart halt gegen Kiel geliefert hat. Also ja, am Ende sind es 3 Tore, aber ich glaube, das Übergewicht war bei Leverkusen gegenüber St. Pauli dann doch deutlich stärker, als wenn du auf die Partie Stuttgart gegen Kiel guckst.
Ja, das 1-0, wenn einfach nur das Tor von Undav in der 56. gestanden hätte, hätte ich in jeder Welt unterschrieben. Alles gut, so ein knapper Sieg, hätten sie sich verdient, ist in Ordnung. Aber dass dann wirklich Karasor und Führich da in den letzten paar Minuten noch zwei Dinger machen, das tut mir leid für die Kieler. Ihr habt euch besser geschlagen, ich hätte euch anders gesehen.
Fair. Ich habe aber ja auch gesagt, dass das Spiel, auf das ich meine Hoffnung setze für diese Bingo-These, ja eigentlich die Partie von Hertha gegen Freiburg ist. Und die Hertha ist auch auf einem echt guten Run. Freiburg hat aber am Wochenende ja auch gewonnen.
Ja, das stimmt. Du konntest ein bisschen auskundschaften, was Freiburg da veranstaltet. Die Hertha, habe ich das Gefühl, sneakt sich in Liga 2 so ein bisschen nach oben, haben eine relativ stabile Serie mit vielen Unentschieden und jetzt zuletzt ja auch einen Sieg verbucht gehabt. Und ich finde, dieses Aufstiegsrennen, das zeigt mal wieder, dass diese Liga absolut unberechenbar ist. Wir haben uns alle diese starken Schalker gewünscht und jetzt haben sie, glaube ich, seit Anfang Dezember nicht mehr gewonnen. Und jetzt zeigt sich das auch in der Platzierung. Also Darmstadt hat sie überholt. Das tut weh. Ich will lieber die Schalker oben haben als die Darmstädter. No offense.
Ja, ich glaube, Big Club Energy tut der Bundesliga auch wieder gut. Das sieht man ja auch mit den Spielen, auch wenn ich das ungern zugebe, des HSV, dass das auch einfach Publikumsmagnet ist und es halt einen Unterschied macht, ob du so eine Paarung wie HSV Gladbach am Freitagabend auf der Leinwand hast oder ob da wieder, keine Ahnung, Hoffenheim gegen Leipzig spielt und du das in der Konferenz verstecken musst. Ich wäre mit Darmstadt jetzt aber auch nicht böse. Ich glaube, Floko gönne ich es immer noch.
Ja, also es gibt deutlich schlimmere Picks als Darmstadt, aber Schalke ist halt irgendwie auch so ein Traum. So ein
Ja,
bisschen,
muss
dass die es
auch
endlich wieder.
einfach.
Ja, aber so
allein.
präsentiert, haben sie sich nicht gut, Lena. Also
Ja,
ich
auf dem
weiß nicht, ob du.
Rasen nicht, aber ich meine, die Fans sind seit Ewigkeiten Erstligareif und haben das auch nie eingebüßt, würde ich sagen. Und es hat auch, finde ich, jetzt am Wochenende nochmal die Partie gegen Dynamo gezeigt, dass auch Dynamo einfach als Ostverein wirklich so viel zieht, dass da wirklich, mit wie vielen Leuten sind die angereist?
Ich glaube 7000,
Wie
dachte
haben
ich,
die
gehört zu.
diese Tickets für diese anderen Blöcke bekommen?
Ey, kein Plan, aber so krass, die haben so eine heftige Stimmung gemacht. Es sind Videos dann aufgetaucht, wie die wirklich die Heimfans komplett übertönt haben. Und das ist ja das Ding bei Dynamo und bei vielen Ostclubs, so, wir reden kurz nicht über das Politische, aber von der Stimmung her, die Fans ultra stabil.
Ja.
Also extrem. Und das tut mir leid, dass Dynamo da auf dem 17. ist. Die Fans dürften gerne mit Schalke in einer Reihe auch hoch.
Das stimmt, dem würde ich auch zustimmen.
Ja, deswegen, das Stimmungsduell hat Dynamo für sich entschieden. So hat's, ich meine, nur für ein Unentschieden gereicht. Aber das war genug für Darmstadt, um die Schalker zu überholen. Darmstadt krallt sich den ersten Platz in Liga 2. Und ich bin so froh, da raus zu sein, ne? Ich gucke das an, wie Erwachsene so Schulkinder beobachten mit
Ja, nicht
so.
so sehnsüchtig nostalgisch wie so Leute, die so in der Schulzeit so gepiekt sind.
Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber. Ich in meiner Schulzeit, ich dachte, ich werde eine von diesen Leuten, die die Schule vermisst, weil ich fand die Schule nicht
Nee.
schrecklich. So, also ich war gut in der Schule, ich hatte gute Noten, mir hat dieses System halt gelegen. So, deswegen
Ja,
dachte ich,
mir
okay.
auch. Aber das hat nicht gereicht dafür, dass ich jetzt hier sitze und nostalgisch über meine Schulzeit rede, weil wirklich das Wichtigste ist Freiheit und das hast du im System Schule halt einfach gar nicht.
Absolut, und mittlerweile sehe ich das 1:1 genauso. Ich habe nur am Ende der Schulzeit so ein bisschen gedacht mit, ob ich das vermissen werde, aber ziemlich schnell hat sich herauskristallisiert, nee, da liegt so viel im Argen und brauchen wir nicht.
Nee,
Wirklich
brauchen wir
nicht.
nicht. Und brauchen wir auch nicht als Gesprächsthema. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Leute so, die so, keine Ahnung, über 30 sind, immer noch so über ihre Schulzeit reden, als wäre das so nah an ihrer Realität. Ich bin so, Bro, wir sind lange weg da. Also, das ist jetzt kein Thema, wo wir so sitzen und sagen, ja, und der Klassenkamerad, ich kenne die meisten Namen nicht mal mehr. Also, das ist wirklich so, wenn du dir ein ganzes Leben anguckst, also kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn ich mir so meine Oma angucke und wie viele Lebensjahre da zusammenkommen irgendwann, und wir haben jetzt so alte VHS-Kassetten uns angeguckt und so Videos von Geburtstagen und so. Selbst diese Frau, die ihren 50. Geburtstag feiert auf einem dieser Videos, ist ja so weit weg von dem Kind, was damals zur Schule gegangen ist, und die Frau, die heute vor mir sitzt, ja noch weiter, dass das wirklich so ein minimalster Teil von deinem Leben ist. Und dann finde ich es irgendwie wild, wenn das für Leute so mega relevant ist.
Ja, besonders wenn man die Schule da hervortut, weil so diese Zeit als Kind und Heranwachsender, das wird ewig die Zeit sein, die einen am
Super
meisten
relevant,
prägt. So,
klar.
da klar, dass du darüber redest und dann in dem Kontext auch die Schule mit erwähnst, so fair, absolut in Ordnung. Aber so Leute, die deren sozialer Zirkel immer noch Nähe 30 zum Großteil Leute aus der Schule sind, muss ein bisschen gefährlich. Also ich habe auch noch
Wenig
Freunde
bewegt.
aus der, ja, ich habe auch noch Freunde aus der Schulzeit, möchte ich dazu sagen. Fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr das habt. Aber so, dass man nie jemanden Neuen dazu geholt hat, kennengelernt hat. Also da versucht's mal, ist ganz cool, so das auch ein bisschen aufzustocken, so den Freundeskreis.
Was glaubst du, ist das Äquivalent dazu für einen Fußballer? So Nachwuchsleistungszentrum? Ist das das, wo die dann immer so zurückblicken und so sind, so, oh, die Zeit?
Ich
Weil die gehen
denke
ja alle nicht so
schon, weil.
normal zur Schule, zumindest die, die halt dieses normale System mit NLZ und so durchlaufen.
Ja, also es kann nicht jeder Gosens sein, der auch noch so ein komplett normales Leben hat und dann plötzlich da reingerät. Nee, also die, die da tatsächlich so in diese Akademien gehen, die haben dann ja auch dort Unterricht. Also das ist ja komplett durchgetaktet für die. Das muss ja das sein, wo die sich dann daran zurückerinnern. Und ich glaube, wir hatten es auch schon mal so angeschnitten, dass wir eigentlich gerne mal wissenschaftlich auf so diese Zeit und diese Prägung für junge Fußballer blicken würden. Auch was das mit so Ideologien oder Glaube, also da gibt es ja ganz viele Themen, die man verknüpfen kann, die daraus entstehen, dass man so hart isoliert wird von Anfang an und auch als Talent behandelt und allgemein, was das mit einem macht, in dieser Fußballwelt groß zu werden. Das wäre sau spannend, wenn man da die Mittel hätte, das richtig zu betreuen und mal mit anzuschauen und aufzuarbeiten.
Ja, super spannend, weil dieses Isoliertsein ja auch jetzt nicht so dogmatisch ist im Sinne von, da versuchen Leute, dich abzukapseln. Das
Ja.
passiert dann, glaube ich, erst, wenn das erste Media-Training beginnt und du bestimmte Leute nicht mehr irgendwie einbinden kannst in dein Leben, weil die zu viel plaudern. Aber die Zeit ist ja einfach der entscheidende Faktor. Wenn du gar keine Zeit mehr übrig hast in deiner Woche, wie willst du auch irgendwie anderswo stattfinden? Dann bist du ja automatisch isoliert aufgrund von Kapazitäten, die einfach zeitlich nicht da sind. Und das ist, glaube ich, sehr spannend, weil dann der Kreis an Leuten, die in einer Lebensphase, in der man sehr beeinflussbar ist, so viel Zugriff auf einen haben, sehr klein ist.
Ja, das stimmt. Und was es auch so mit jungen Menschen macht, wenn sie über gar keine Zeit in ihrem Ablauf wirklich selber verfügen. Also klar, die werden auch Freizeit haben und die werden auch ihre Tage haben, wo die was unternehmen können. Aber ich würde denken, jetzt von außen als Laie betrachtet, deutlich weniger als so der normale Jugendliche oder Heranwachsende, der selber entscheiden kann, was er mit den meisten Nachmittagen anfängt. Da muss man wahrscheinlich einfach sich noch mal mehr informieren drüber.
Ja, man könnte ja auch das Argument machen, die haben ja entschieden, die wollen ihren Nachmittag mit Fußball verbringen, so weißt du. Also die Entscheidung für diesen Weg und diese Karriere und da alles reinzustecken, ist ja auch eine aktive in irgendeinem Sinn.
Ja, das stimmt. Dann finde ich es wiederum interessant zu betrachten, okay, wer von uns hat aber schon mit, keine Ahnung, 11, 12 oder sogar noch jünger auf eine direkte Karriere hingearbeitet und alles dafür gegeben, außer halt, dass man
Das
zur
finde ich
Schule
sowieso
gegangen ist.
spannend.
Ja, und weißt du, außer dass man zur Schule gegangen ist und vielleicht schon einen Plan im Kopf hat und bestimmt gab es auch den einen oder anderen, der diesen Plan tatsächlich durchgezogen hat, aber dass man so seine komplette Freizeit dafür aufgibt und seinen Lebensstil ändert und vielleicht sogar von zu Hause weggeht in irgendein Leistungszentrum oder so, das ist krass, extrem. Und ja, wie
Ja, und
gesagt.
das muss ja auch irgendwo herkommen. Also, welche Art von Umfeld und welche Glaubenssätze führen überhaupt dazu, dass man als so junge Person so zielstrebig sein kann und genau wissen kann, was man möchte? Weil, also ich kann da nur von mir sprechen. Ich wusste auch beim Schulabschluss noch nicht so richtig, wohin.
Ich auch nicht. Ich glaube, ich weiß jetzt
Und
immer noch nicht
jetzt
so ganz,
sitzen wir
wohin.
hier. Wir wissen aber zumindest, wohin es mit dieser heutigen Folge geht. Wir haben natürlich genug abzuarbeiten. Werder hat einen neuen Trainer. Der HSV hat einen Trainer gehabt, der jetzt bei Werder ist. Auch eine spannende Thematik, die wir heute aufdröseln werden. Ihr erfahrt, wie Marie zu Tune steht, wie ich jetzt zu Tune stehe und ob sich das verändert hat, was das mit unserer Beziehung machen wird. Wir sprechen über das Spiel des HSV gegen Heidenheim. Wir sprechen über die Waffeln, die es nach diesem Spiel natürlich gab. Und wir haben aber noch zwei Fragen der Woche mitgebracht.
Exakt. Und die erste Frage der Woche hat mit all diesen Themen nichts zu tun. Spoiler, die zweite schon. Deswegen kriegt ihr erstmal die erste, weil die zweite benutze ich als Überleitung. Die erste Frage der Woche kommt von Basti und lehnt sich, glaube ich, an einen Trend an, der so ein bisschen durch Social Media ging die letzten Wochen. Wer da
Nein, da bin ich
aktiv
völlig
ist,
raus.
na, da musst
Sowas kenne ich doch nie. Du musst mir
du
vorher
brauchst
Beispiele
kein.
schicken.
Du brauchst kein Vorwissen, nur diese Frage wurde oft
Na gut.
gestellt in Fußballkreisen, so sonst hätte ich dich ja eingeweiht. Und zwar war die Frage, wenn dein Leben von einem Treffer abhängen würde, wen aus deinem Team würdest du den Elfmeter schießen lassen?
Niemand gerade.
Ja, das dachte ich mir nämlich auch, als ich
Wirklich.
das zum
Also
ersten Mal gelesen habe.
erstes Bauchgefühl ist so, niemand.
Ja, das war auch mein Gedanke. So, normalerweise ist die Frage auch oft größer gestellt. Jetzt hier, Basti hat das sehr runtergebrochen für uns auf den HSV und Werder. Aber richtig viele haben dann auch irgendwelche Leute, die historisch viele Elfer verwandelt haben und so getroffen. Und ich denke mir so, nee, so, ich will gar keinen von denen haben. Und bei meinem Verein, also puh, ganz ehrlich, wenn ich da die Elfer gesehen habe, die Ramsey da versucht hat zu verwandeln gegen Wolfsburg und so,
Ja.
auf gar keinen Fall. Vielleicht würde ich Muheim nehmen noch am ehesten, weil der mir selbstsicher erscheint. Oder halt eben ein Luka Vuskovic, also jemand, der so diese Selbstsicherheit ausstrahlt. Aber alle anderen, Gott bewahre,
Ja,
nein.
ich glaube, aus einer ähnlichen Argumentation heraus wäre der, für den ich mich noch am ehesten entscheiden würde, Milošević, weil der noch nicht so lange in
Ja.
dieser Suppe schwimmt, in der die anderen schon so lange gären, die so richtig nach Versager riecht mittlerweile. Weil ich das Gefühl habe, das Selbstvertrauen ist so im Keller. Allein die Aussage von Friedl, und jetzt greife ich kurz vorweg auf die Partie, nach dem Spiel, dass er meinte, ja, jetzt stehen wir da, wo wir hingehören, tabellarisch. Das sagt halt einfach alles. Also, dass die selber das schon so empfinden, ich würde niemanden von denen Elfmeter schießen lassen, wenn es hier um Leben und Tod ging.
Nee, ihr merkt, wie die Grundstimmung bezüglich Brems hier ist im Podcast. Da gibt es gerade nicht
Vielleicht
so
würde ich
viel
Tune
Gutes zu
schießen
erzählen.
lassen. Der
Ja,
ist noch so optimistisch.
der ist auch noch nicht so lange drin in der Suppe, wie du es genannt hast.
Ja, aber der ist
So.
schon lange raus aus der Thematik 90 Minuten am Wochenende Ball am Fuß.
Ja, und der ist auch lange raus aus der Thematik, Bundesliga-Trainer zu sein. Und damit kommen wir zu ihm, denn unsere zweite Frage der Woche ist in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, ich glaube 6 oder 7 Mal wurde sie insgesamt so gestellt von euch, was wir von Daniel Tune halten. Einer von euch war sogar so sneaky, nicht in unseren normalen Instagram-Account zu gehen, sondern mir privat in die Anfragen-DMs zu sliden, um mich zu fragen, wie es mir damit geht. Danke für diese
Dann
Fürsorge.
machen wir das doch direkt, Marie. Wie geht's dir denn damit? Weil diese Partie, die Werder da gemacht hat, im Sinne von, wir haben uns Tune geangelt, die macht ja auch was mit dir.
Absolut. Ihr könnt das hier im Podcast nachhören. Ich kann euch nicht sagen, was für eine Folge das ist. Das war irgendwann am Anfang, als er gehen gelassen wurde von uns. Es hat mir leid getan. Ich mag ihn gerne. Ich mag ihn vor allem menschlich gerne. Und was ich zugeben muss, und das ärgert mich, dem Mann steht ja wohl fast jede Farbe. So, ich habe ihn gesehen in dem Dunkelgrün bei euch und dachte so, oh Scheiße, Scheiße, das sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Ich habe jetzt irgendwie unter der Woche so Beiträge von Köln-Fans. Boah Gott, sorry, abgerutscht. Ich habe gerade hier die Tabelle vor mir und auf dem Platz vom 1. FC Köln geguckt. Ich meine natürlich Düsseldorf-Fans. Auch Kapitalfehler. Beide Seiten fühlen sich jetzt angegriffen.
Ja, absolut.
Düsseldorf-Fans gesehen, die teilweise so neue Drops von Klamotten in ihrem Fanshop kommentiert haben mit, oh, Tune hätte das so gut gestanden. Also die sind so heartbroken einfach.
Das glaube ich, und bisher sah er ja nirgendwo schlecht aus in den Klamotten. Also bei Osnabrück und dieses Schwarz-Lila da zu rocken, das kann nicht jeder. So, bei uns gut, bei Düsseldorf gut, jetzt bei euch, er hat bald die ganze Palette einmal durch. Vielleicht ist das der Plan.
Ja, vielleicht ist es auch einfach nur eine Fashion-Reise, die er macht. Aber dann ist er jetzt zumindest bei uns angekommen und muss den Laden irgendwie zusammenhalten, noch abseits von Fashion.
Ja, ich denke, es ist schwierig für ihn, das jetzt zu beurteilen, weil sein Auftaktprogramm ist ja wirklich Arsch, muss man so sagen. Also Freiburg, weiß ich nicht, was für ein Trainereffekt da nötig gewesen wäre, um euch so die Mentalität reinzupumpen, um das zu machen. Und die Bayern halt nächste Woche auch nicht. Deswegen danach würde ich anfangen, ihn wirklich zu beurteilen, weil dann kommen wir zu Partien, wo
Ja,
man ein bisschen gucken kann. So, aber die beiden
absolut.
würde ich, was ihn angeht, komplett rausnehmen. Da kann er gar nichts für.
Ja, wir nehmen das einfach mal so als Kennenlernphase. Er hatte jetzt ja vor dem Freiburg-Spiel auch nur 3 Tage oder 3 Trainingstage zumindest mit der Mannschaft. Das heißt, viel war da eh nicht möglich. Und er hat es auch gesagt, dass er eher so, ja, situativ daran gegangen ist. Also, dass er sich gedacht hat, so, ey, ich mache das jetzt nicht hier aktionistisch und stelle halt irgendwie krass viel um, sondern ich höre zu und will raushören, was das Team braucht. Also gab es wenig Umstellung vor der Partie gegen Freiburg. Die Dreierkette ist zum Beispiel geblieben und es gab nur einen Wechsel in der Startelf. Keke Topp kam ja rein. Sonst war es die gleiche Elf wie im letzten Steffenspiel. Deshalb glaube ich, dass er sich da auch die Zeit nimmt, weil er eben jetzt diese 2 Partien hat, die man jetzt eh nicht so richtig werten kann.
Damit macht er für mich schon mal einen sympathischeren ersten Eindruck bei euch, auch von dem, was er von sich gibt. Als fucking Riera bei Frankfurt hast du da ein paar Interviews mal so Schnipsel mitbekommen. Also, der hat sich da wirklich nach Amtsantritt hingesetzt und solche Sachen gesagt wie: Ja, ihr werdet hier gar nichts wiedererkennen. So, ich werde hier alles umkrempeln. Die Spieler werden.
Okay.
Also, der hat da so ein paar richtig krasse Aussagen gemacht, wo ich dachte, okay, also mit der breiten Brust musst du erstmal rangehen, nur um sich dann jetzt von den ganzen Union-Fans mit irgendwelchen höhnischen Fangesängen verarschen zu lassen, weil er halt doch nur ein Unentschieden in Berlin rausholen kann. Also weiß ich nicht, da kam Tune, glaube ich, deutlich sympathischer rüber, aber hast du denn auch den Eindruck von seinen ersten Interviews jetzt, wo er bei euch ist, nicht nostalgisch, wie ich darauf blicke?
Ich würde schon sagen, dass ich einen guten Eindruck habe von ihm bisher, auch zusammengenommen mit dem, was ich halt vorher so im Fußball von ihm mitbekommen habe. Er ist ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt, sondern ich habe ja schon hier und da mal Interviews von ihm gesehen und auch wie er mit Situationen und mit Spielern umgeht, zumindest öffentlich. Weiter kann man ja nicht schauen, also bis zur Fassade und das war's. Aber das macht einen guten Eindruck und er hat es auch nochmal auf der PK erklärt, was ich ganz gut finde, was ja seine Spielidee auch ist. Also er möchte schnell zum Tor kommen, lieber tief als breit spielen, nicht mit so viel langen Bällen arbeiten, sondern über Kurzpassspiel. Will die Linien auch mit Spielern besetzen, die sich halt in den Räumen bewegen. Und es klingt für mich alles sehr vielversprechend. Ich zweifle nur nach wie vor an diesem Kader, den Clemens Fritz uns da zusammengebastelt hat, ob die das umgesetzt bekommen.
Ja, und vor allem, wenn in Interviews halt schon solche Aussagen fallen, wie du eben von den Spielern auch zitiert hast, da ist dann ja nicht nur spielerisch oder auch vom Personal her ein bisschen der Wurm drin, sondern da findet man sich ja auch mental in so einer Abwärtsspirale wieder. Und wenn du
Würde,
dich
glaube ich,
halt,
jeder in so einer
ja.
Situation, oder? Also, wie willst du dich davon freimachen, negativ zu denken irgendwann, wenn es immer nur scheiße läuft?
Ja, absolut. Und da kann dann halt ein frischer Wind eben als Trainer sogar mehr, glaube ich, psychisch machen mit einem, der sagt: Komm, ich bin ungeschriebenes Blatt bei diesem Verein, wir nehmen euch jetzt wieder mit hoch, wir versuchen da etwas. Ich glaube, da kann man sogar viel mehr ansetzen als mit einem Kader, auf den man bisher gar keinen Einfluss haben konnte. Deswegen, ich bin tatsächlich gespannt, wie es sich nach dem Bayern-Spiel verhält. so bei euch, ob man
Ja.
da irgendwie was merkt, weil dann hatte er auch ein bisschen Zeit zum Arbeiten. Jetzt, ja, mein Gott, was sollte er machen? Da hättest du jeden an die Seitenlinie stellen können, da wäre nichts anderes gewesen.
Ja, und ich glaube auch, dass ein großer Einfluss dahingehend, wie dieses Freiburg-Spiel angegangen worden ist, auch immer noch im Co-Trainerbereich liegt. Also Grosso bleibt ja und er, also Tune hat auch zugegeben, dass er sich da an denen orientiert hat, was die so gesagt haben. Das zeigt für mich, dass die ja scheinbar die Spielidee, auch die Horst Steffen so implementieren wollte, ein bisschen mittragen, weil sich ja nicht viel geändert hat in der Startelf auf deren Anraten. Aber ich glaube schon, dass die auch halt Tune zuhören werden und folgen werden, weil der hat ja auch Führungsqualitäten. Ich finde, so wie er spricht, wie er sich verhält, das siehst du schon.
Ja, dem stimme ich zu. Den Eindruck hatte ich auch, als er bei uns war, dass er und vor allem nicht so, was wir immer bemängeln, dieses, dass du dir versuchst, Respekt zu verschaffen, indem du einfach sehr laut und aggressiv bist. Ich hatte den Eindruck, dass er das einzusetzen weiß. Hoffentlich bestätigt sich das auch in Zukunft.
Ja, ich hoffe auch. Damit passt er zumindest charakterlich zu dem, was ich von Dennis Aitken halte. Der hat nämlich die Partie gegen Freiburg gepfiffen. Auch jemand, der sich Respekt mit Leistungen zieht und auch mit einem respektvollen Umgang mit anderen, in der Hoffnung, dass das dann zurückkommt, statt halt arrogant daran zu gehen. Das gefällt mir natürlich immer gut. Aitken sowieso einer der besten Schiedsrichter, die wir aktuell noch haben. Zu Tune noch kurz, weil das halt die Rahmenbedingungen sind. Er hat jetzt einen Vertrag bis zum Saisonende bekommen. Wenn Werder den Klassenerhalt schafft, verlängert sich dieser Vertrag. Das heißt, man ist durchaus gewillt, auch mit ihm weiterzugehen, wenn das funktioniert. Wenn Werder absteigt, endet der Vertrag automatisch. Das heißt dann aber auch, dass Tune dann noch eine Ablöse von Düsseldorf angeblich bekommt. Das fand ich spannend.
Bei diesen ganzen Verträgen, ne, da den Durchblick zu behalten. Manchmal gibt es da so Klauseln, dass
Hast du jetzt hier gerade
XY noch
Verständnis
was
für
für Klo.
Clemens Fritz und die Leihgeschichte oder was?
Nee, da nicht. Aber ab und zu hörst du ja Verein XY, wo Spieler bla bla vor 8 Jahren noch war, bekommt da noch Geld, weil da wurde mal gesagt, der spielt mal Champions League oder so. Also,
Ja, da Weiterverkaufsbeteiligung, wenn du dann aus dem Nichts so ein bisschen
ja.
Geld für den Verein bekommst, weil irgendwer in Frankreich den Verein gewechselt hat.
Ja, genau, halt so wilder Kram, was da beschlossen wird. Aber na gut, was ich viel spannender finde, ist, dass dadurch ja ein ganz eindeutiges Ziel jetzt festgelegt wurde Mitte der Saison für euch, nämlich der Klassenerhalt. Und das ist ja
Exakt.
nicht das, was am Anfang kommuniziert wurde und wovon auch niemand ausgegangen ist.
Das finde ich nämlich das Spannendste daran. Das heißt, indirekt hat man so kommuniziert, dass das Saisonziel sich verändert hat. Und ich glaube, jeder, der drauf guckt und die Leistung der letzten Wochen sieht, denkt so, ja, okay, logische Konsequenz. Aber das öffentlich zu kommunizieren, ist immer noch mal ein anderer Schritt. Ich glaube, das, also diese Vertragssituation zusammengenommen mit dem Friedel-Interview nach dem Spiel, der meinte, jetzt sind wir da angekommen, wo wir hingehören eigentlich. Und von da aus müssen wir jetzt weiterarbeiten, zeigt halt einfach, dass zumindest ein Umdenken stattgefunden hat und man scheinbar an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, wir müssen dieses Thema Abstiegskampf annehmen und das ist auch bitter nötig.
Ja, absolut. Also die Tabelle ist da ja eh ein bisschen trügerisch. Also auch wenn zum Beispiel Köln und wir auf 10 und 11 stehen, das sind 3, 4 Punkte Unterschied zu euch. So, das heißt, ein Spiel kann da viel ändern. Trotzdem, wenn du das nicht annimmst und du denkst dir, okay, wir sind eigentlich immer noch im Mittelfeld einzuordnen und du liest das falsch und achtest gar nicht auf die Punkte, die eigentlich nach oben hin viel gravierender im Unterschied sind als nach unten hin. Das trügt und dann nimmst du die Spiele nicht richtig an und dann nimmst du das nicht ernst und das darf dir halt nicht passieren. Das war ja auch meine Angst vor dem Heidenheim-Spiel, dass wir da denken, wir sind nicht im gleichen Kladderadatsch wie die, nur weil da ordentlich Punkte Unterschied sind. So, aber nee, wir sind immer noch genau dort.
Ja, da musst du richtig aufpassen. Und doch selbst in einer Partie wie die jetzt gegen Freiburg kannst du quasi diesen Punkt machen. Also ja, du guckst auf die Tabelle und Freiburg steht auf Rang 7 und der Unterschied sind 11 Punkte. Aber wenn du dir die Partie anguckst und das machen wir jetzt, dann ergibt es schon auch innerhalb der Statistiken, finde ich, ein anderes Bild. Und Werder muss sich eigentlich das ankreiden, was sie sich die letzten Wochen immer haben ankreiden lassen müssen, dass du viel tust und wenig Ertrag hast. Und das halt super frustrierend ist. Aber gut, gehen wir ins Stadion, in die Partie. Einer, der mir noch aufgefallen ist vor Anpfiff, war Jogi Löw. Der hat auf der Tribüne Platz genommen. Der wohnt ja ums Eck. Das heißt, der hat sich die Partie gegeben. Und was ich auch beobachtet habe, was ich irgendwie... Ich hatte das Bedürfnis, es an dieser Stelle zu erwähnen. Beim Einlaufen ins Stadion waren überwiegend Einlaufkids, die nach Mädchen aussahen dabei. Und wirklich überwiegend heißt so, keine Ahnung, 80% oder so. Mein Blick, den ich habe schweifen lassen anhand der Fernsehbilder, hat das zumindest so wahrgenommen. Und das finde ich ein sehr, sehr cooles Zeichen, wie viel Präsenz mittlerweile auch einfach Fans haben, die weiblich sind.
Absolut, sehr cool. Und das Stichwort Einlaufkind macht mich immer noch traurig, dass ich das nie mitmachen
Ich schwöre,
konnte, so.
Verpasste Chance in meinem Leben. Das ist die eine so Sache schlimm. Auf dem Sterbebett, die ich bereuen werde.
Ja,
dieses
ja,
Level an Missgunst habe ich gegenüber meinem kleinen Ich, dass das nicht realisiert bekommen hat.
Obwohl mittlerweile, also die ab und zu wird die Vereinswahl auch eins der Punkte sein.
Oh,
kommt immer
so schlimm.
An. Nee, jetzt gerade geht's ja bei uns. Jetzt gerade ist okay, aber so die letzten 7 Jahre in Liga 2 mit was weiß ich wie gottlos verspielten Aufstiegen, ja, da war es close.
Naja, das liegt außerhalb unserer Macht und ich hatte auch das Gefühl, viele Phasen dieser Partie lagen außerhalb der Macht von Werder, obwohl sie viel des Spiels an sich gerissen haben. Ich würde sagen, wir halten das relativ kurz. Du kannst die Partie quasi betrachten und sagen, Werder hat mehr gearbeitet. Allein die Passquote von 84% war relativ stabil, wie ich finde. Und auch das Passverhältnis, das Laufverhältnis. Eigentlich alle Quoten, ob Ballbesitz oder XG, sprechen eigentlich für Werder. Aber sie haben es halt nicht umgesetzt bekommen oder nicht transferiert bekommen in Tore. Und das ist dieses Frustrierende aus den letzten Wochen, was sich halt immer noch durchzieht. Und ja, ich weiß nicht. Tune kann ja eigentlich gut mit Stürmern, zumindest was man so von seinen letzten Stationen kennt. Ich meine, der hat es geschafft, bei Düsseldorf Kownacki in die Spur zu kriegen, der bei Werder ja gar keinen Fuß auf den Boden bekommen hat. Der ist übrigens nur ausgeliehen. Also man könnte spekulieren, dass bei Klassenerhalt, wenn Kownacki zurückkommt, er und Tune dann nächstes Jahr, nächste Saison, so, wir sind ja schon im neuen Jahr, quasi in Bremen wieder zusammentreffen.
Stimmt, das könnte ja echt passieren. Na gut, ich
ja,
glaube,
dafür müssen wir den Klassenerhalt schaffen.
Ja, also der ist mal das.
Eins nach dem anderen.
Absolut. Ich fand's, ich konnte die Partie logischerweise nicht gucken, weil wir haben parallel gespielt. So, deswegen, natürlich haben
Was,
wir die Einzelspiele.
Was, da guckst du nicht, wer da Einzelspiel?
Nee, tatsächlich nicht. So, meine Liebe für dich ist groß, aber so groß nicht. Und umgekehrt wär's ja auch nicht der Fall.
So. Du, ich habe wirklich überlegt, irgendwann in Halbzeit 2, als die es immer noch nicht geschissen bekommen haben in Überzahl, können wir kurz drüber sprechen, es gab ja Rot für Mansambi. Mhm. Ärgerlich für ihn, weil er einfach zu spät kam. Aber ich finde bei der Härte dessen, wie der Aufprall stattfindet, auch okay. Man könnte drüber streiten, das lasse ich zu, aber ich würde es jetzt nicht revidieren, dass halt einfach wer da selbst in Überzahl das nicht geschissen bekommen hat, nicht irgendwann wirklich dachte so, Konferenz?
Ich hatte ein Déjà-vu zu dem Spiel letztens von euch, wo ihr ja auch in Überzahl wart und ich
dir, ja, glaube ich...
Ja, genau das Gleiche, wo ich dir ja geschrieben hatte, gegen Hoffenheim war das, genau. So mit, ob sich jetzt was tut und du in weiser Voraussicht noch meintest, nee, das wird eher nach hinten losgehen. Und genauso war es hier ja, weil Freiburg ja tatsächlich dann auch den vermeintlichen ergänzenden Treffer zum 2:0 gemacht hat, der dann aber wegen des vorangegangenen Fouls zurückgenommen wurde. Das bedeutet
ja,
sogar, das geht irgendwo noch an die Freiburger und das fand ich erschreckend.
Finde ich wild, weil das zurückgenommen wurde, geht das ja nicht mit in die XG-Statistik? Fragezeichen. Würde ich zumindest mutmaßen, weil die Statistik gibt es halt einfach nicht her bei Freiburg mit 0,22 XG. Aber sie hatten ja auch in der ersten Hälfte schon die Chance. Also die erste gute Chance im Spiel war ja für Werder durch Jinma mit einem Fallrückzieherversuch. Und in der direkten Gegenbewegung fiel ja dieses 1:0 natürlich von Beste, wer auch sonst. Malatini sah da halt echt nicht gut aus. Beste trifft den Ball aber auch ideal. Und dann hast du dir quasi diese gute Anfangsphase, die Werder ja in letzter Zeit häufiger mal hatte, sofort kaputt machen lassen. Und dann gab es ja in der 17. Minute schon fast das 2-0 durch Matanovic. Da sind wir eigentlich nur von Backhaus gerettet worden. Und das ist auch der einzige, den ich einen Freifahrtschein ausstellen würde für die Partie. Und vielleicht sogar für die letzten paar Wochen. Vielleicht nicht konsequent und für jede Situation. Aber der ist immer noch der stabilste in diesem Team und rettet uns auch in der Situation schon vor der Halbzeit den Arsch. Und dann ist es in der 77., also quasi eine Stunde später, die Situation, die du gerade beschrieben hast, in der das als Offensivfoul gewertet wird. Ich würde sagen, da hat Agu echt Glück gehabt, weil er hat auch gezogen am Trikot. Ich finde es wild, dass es zurückgenommen wurde. Ich hätte eigentlich, als ich da saß, erwartet, dass der VAR sich meldet und der Schiri nochmal rausgeht, sich das anguckt. Aber Aitekens Entscheidung blieb stehen. Ich würde ihm das jetzt nicht komplett ankreiden und sagen, boah, Schiri-Leistung ganz schlecht oder so. Aber ich kann verstehen, dass aus Freiburger Sicht denen es einfach zu wenig war, um wegen Offensivfoul diesen Treffer zurückzupfeifen, weil Agu halt genauso gezogen hat. Da hat er einfach Glück gehabt.
Okay, auf jeden Fall diskutabel dann. Aber ansonsten die Leistung von Aitekin stabil gewesen in dem Spiel? Fragezeichen.
Ja, würde ich schon sagen.
Ja, beschweren kann man sich da eher weniger.
Die Rote war ein bisschen hart, könnte man drüber diskutieren. Ich weiß nicht, wie gut seine Sicht auf die Szene war, aber ich finde es auch okay, dass man sagt, dass es keine komplette Fehlentscheidung muss zurückgenommen werden. Bei diesem Offensivfoul-Ding hätte ich zumindest erwartet, dass man ihn rausschickt und er sich das anguckt. Da hat er dann halt am Ende wenig irgendwie Macht, weil der VAR sich ja bei ihm melden müsste und sagen müsste, nee, guck dir das nochmal an. Weil aus seiner Perspektive und so wie er stand, hat er wahrscheinlich vor allem das Ziehen vom Freiburger an Agu gesehen und nicht andersrum.
Okay, ich verstehe. Na gut, am Ergebnis hat es jetzt nicht viel geändert, so, aber die Rote wird Nachwirkungen haben, gerade für die Freiburger. Dass man sich da ärgert, kann ich verstehen, würde ich auch machen.
Ja, am Ende des Tages muss halt vor allem Werder sich ärgern, dass du hier verlierst. Also, was heißt, du musst dich ärgern, dass du verlierst? Eigentlich ist es schon okay, weil Freiburg hat halt die Tore, also ja, wirklich die Tore geschossen. Ein regulär, eins irregulär. Aber, boah, ist einfach, also ich check das auch mittlerweile nicht mehr, wie du mit so viel Ballbesitz so wenig anfangen kannst.
Ja, das ist auch, am Anfang hat es ja, als das losging, dass sich das bei euch so ein bisschen abwärts entwickelt hat, so ein bisschen glücklos, dann ein bisschen Pech, aber mittlerweile ist es ja nur frustrierend, weil ja auch eigene Leistung jetzt wirklich das Kernproblem ist. Und wie du die Spiele annimmst, gegen Freiburg eigentlich über die kompletten 90 Minuten war mehr drin. Und man könnte argumentieren, mit so ein bisschen mehr Feuer hätte man da ein ganz anderes Spiel gesehen. Aber das ist jetzt nur mein Eindruck von deiner Erzählung und den Nachberichten, dass auch das ein bisschen gefehlt hat. Also, dass du dir von außen bewusst warst, dass die auf dem Platz checken, wie nah sie eigentlich gerade an den 3 Punkten dran sind, wenn sie denn wollten.
Ja, ich glaube, bei denen ist es auch einfach nur noch Frustration. Es ist so dieses, du willst noch nicht richtig dir eingestehen, dass es an dir liegt, also erzählst du dir selber, oh, die ganze Welt ist gegen uns, so ungefähr. Das habe ich eher das Gefühl, dass das die Erzählung ist. Und die Gästekurve hat ja auch reagiert auf die Situation und die Mannschaft weggeschickt nach der Partie, wollte nicht irgendwie da die Auswärtsfahrt beklatschen in dem Sinne, sondern war schon auch echt frustriert, weil man halt so gar keinen Ansatz gesehen hat von da geht irgendwas in eine andere Richtung. Trotz deines ja viel bejubelten Trainereffekts, den du immer herbeiredest, da haben wir Beispiel A für etwas, was die Regel dann bestätigt, nämlich, dass es auch manchmal einfach nicht so ist. Ich glaube, der Einzige, der noch mit den Fans gesprochen hat, war Bittencourt. Und das ist auch so eine Personalie, boah, es ist hart zuzugucken, wie das unter Steffen gelaufen ist. Ich glaube, fußballerisch hat Steffen die Argumente ja vielleicht sogar auf seiner Seite, dass Leo Bittencourt jetzt kein Mehrwert mehr für diese Mannschaft ist über 90 Minuten. Aber der ist einfach menschlich wichtig für dieses Team. Der hat ein ganz großes Standing im Verein, auch zu Recht. Und ich glaube auch, dass der immer noch Relevanz hat, auch auf dem Rasen für bestimmte Szenen und Phasen im Spiel. Vor allem, weil er mental so viel mitbringt und die anderen auch pusht. Und ich sehe auf dem Rasen aktuell einfach keinen einzigen Führungsspieler. Das ist das große Problem, glaube ich. Und ich bin gespannt zuzuschauen, ob Tune es schafft, Führungsspieler zu formen.
Er hat ja auch, meine ich, sich bei der Gästekurve tatsächlich entschuldigt. Also, ja. Oder zumindest soll er hingegangen sein. Und ich fand das eigentlich ein sehr schönes Zeichen, weil, wie gesagt, ich glaube auch, dass bei euch wenige jetzt erwarten, dass er da innerhalb von 3 Tagen mega den krassen Umschwung schafft. So, das
es
war
wurde
gar nicht
erwartet,
so,
dass er
aber
sich stellt. Und das hat er gemacht. Im Gegensatz zu einer anderen Person, von der ich gelesen habe, dass sie bei kritischen Fragen in der Mix so nach dem Spiel einfach abgehauen sein soll, Clemens Fritz.
Ja, ich glaube, damit haben wir auch schon das Problem, was sich gegenüberstellt. Weil bei Tune hatte ich jetzt den Eindruck, dass er mehr als noch jeder andere gerade die Aufgabe, für die er ja auch geholt wurde, annimmt. Und
Er
auch
hat gesagt, er
sie.
übernimmt Verantwortung.
Ja, und das traue ich ihm zu, weil das hat er auch in der Vergangenheit getan. Das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er das nicht getan hat. Und ja.
Er hat das richtig schön beschrieben vor der Partie schon im Interview mit so einem Gleichnis im Sinne von, die Spieler haben einfach einen richtig vollen Rucksack an Dingen, die in der Saison schon waren und die müssen das alles immer mit sich rumschleppen. Und er meinte, als er kam, hat er gesagt, ey, mein Rucksack ist leer. Haut rein, was ihr wollt, ladet das alles bei mir ab. Hauptsache, euer Rucksack ist leer, wenn ihr auf den Rasen geht. So. Und ich glaube, das ist das, was auch am wichtigsten gerade ist, vor allem diesen Mental Load so ein bisschen runterzunehmen. Und das Tune halt sich dahin stellt und sagt, ich übernehme die Verantwortung und ich lade mir das auf. Hauptsache, die Spieler sind befreit. Das ist, glaube ich, die richtige Taktik, daran zu gehen. Weil sonst hast du weiterhin diese Mechanik dessen, was ja Clemens Fritz eben macht, sich wegducken. Und
boah,
das, so fühlt es sich auf dem Rasen auch manchmal an, als wenn man sich so wegduckt vor der Verantwortung.
Ich denke mir nur, Daniel Tune, kannst du nicht auch bei mir mal vorbeikommen? So, mein Rucksack
Nimm
ist
mal
auch
was
voll.
Aus meinem Rucksack.
Ja, genau, komm mal vorbei. Ich will einfach nur reden. Nein, aber ich stimme dir hundertprozentig zu. Ich glaube, dass er da mit dem richtigen Mindset rangeht. Man wird jetzt sehen in naher Zukunft, ob er da was machen kann oder ob das, was im Argen liegt, auch mit anderen Personalien, wie du gerade angesprochen hast, ob das zu gravierend ist für einen
ja,
einzigen
also ich bin
Mann,
auf
da
jeden Fall
großartig was zu
gespannt.
ändern. Ich auch, wir beobachten das weiter und ich will, obwohl ich kann mir vorstellen, wie du jetzt dazu stehst, aber ich will einen Tipp hören. So, ihr empfangt die Bayern. Ich glaube nicht, dass sich da großartig was ändert.
Ich glaube auch, dass das noch eine dieser Partien wird, wo du sehr viel Lehrgeld bezahlst, in der Hoffnung, dass das in den nächsten Partien dann anders wird und du das, was du gelernt hast, umsetzen kannst, denn jetzt kommen die Bayern, aber danach zählt's, weil die nächsten Partien sind St. Pauli, aktuell 17., Heidenheim, 18., dann Union, ja okay, schwierig, aber Mainz und Wolfsburg, das sind alles die Partien, die danach folgen, das sind die Wochen der Wahrheit, wenn man das so schön betiteln möchte mit so einem Zeitungsslogan. Das heißt, das Bayern-Spiel darf ein Ausrutscher sein, ich gehe sehr stark davon aus, dass es einer wird. Ich werde gegen Werder tippen, weil es sonst einfach nichts bringt. Ich habe auch in unserer Tippgruppe gegen Werder getippt. Das einzige Spiel, bei dem ich die Tendenz nicht richtig hatte, ob Sieg, Niederlage, Unentschieden, war übrigens euer Spiel. Sonst habe ich echt gut abgeschnitten diesen Spieltag. Gut, ich drück mich. 4-0 Bayern.
Oh, das wird kein schöner Valentinstag.
Es tut mir vor allem für Backhaus leid. Wirklich.
Das glaube ich auch. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Die Bayern zuletzt. Ich finde, sowohl Augsburg als auch wir haben gezeigt, wie man es machen kann. Nur
ja,
die
du
Bayern
aus Werder kann das.
Ja, die Bayern werden jetzt adaptieren. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so verheerend wird. Also ich weiß nicht warum, aber ich sage, dass die Bayern mit 3-1 nur gewinnen.
Das
Keine
ist das
Ahnung, wie ihr das
erste Mal
macht,
in der Geschichte dieses Podcasts, dass der Vereinsfan schlechter tippt für seinen eigenen Verein als du quasi als komplette Hassfigur gegenüber der anderen Seite.
Nee, ich sag
Wild.
Irgendwie, ihr werdet diese Kräfte verballern, die ihr jetzt unter Tune findet. So gegen die Bayern und dann
sag
wird's
mir,
danach
wer
schwimmen.
Soll dieses eine Tor schießen? Wer?
Das wird ein Eigentor.
Stay. Einer
nee, das
muss ja.
Die Bayern machen es selber, Eigentor.
Okay, bevor wir auf den HSV, Heidenheim und die Waffeln blicken, noch eine kleine Ergänzung bei Werder. Wir mussten uns zumindest zeitweise von Skelly verabschieden, Alvero. Er saß ja viel auf der Bank, leider. Vielleicht wussten manche von euch gar nicht, dass er noch da ist. Der ist auf Leihbasis nach Amiens, nach Frankreich gegangen. Ich hoffe, er kriegt da ein bisschen Spielzeit.
Vielleicht trifft er ja unter anderem auch auf Sumahoro, denn damit können wir perfekt überleiten zum HSV. Den haben wir verleiht nach Son Etienne.
Aha.
Ja, wie gleiches wie bei Skelly, so hat er auch so gut wie gar keine Spielzeit
Ich
mehr.
habe auch nicht
Ist gut
gewusst,
für
dass der noch
ihn.
da ist, bin ich dir ehrlich.
Ja, fair, umgekehrt ich auch nicht. Deswegen gut, dass er da Spielpraxis sammeln kann. Wir haben quasi einen indirekten Tausch mit Elversberg gemacht. Die dürfen sich Ferrai krallen, der bei uns ja zuletzt auch nur eine echt untergeordnete Rolle gespielt hat. Und wir kriegen, mein Wunsch ist wahr geworden, Otto Stange, The Man. So, der darf endlich wieder zurückkehren.
Erwartungshaltung wird groß sein. Glaubst du, damit kann er umgehen?
Ich glaube, es wird richtig künstlich aufgebauscht, gerade durch dieses Offensivproblem. Und das tut mir für ihn persönlich leid, weil ich sehe ihn nicht so ganz in der Verantwortung, wie alle das gerne haben. Ich hoffe, er kann's. Ich weiß, dass er privat ein sehr, sehr großer HSV-Fan ist. Also auch in Elversberg hat er immer alle Spiele mitverfolgt, fleißig dazu gepostet, immer noch, war oft in Hamburg und hat mit den Jungs abgehangen. Deswegen, ich glaube, dass er das so, dass er die Aufgabe annehmen wird. Aber der ist 18, der hat zwar 5 Scorer in Elversberg gemacht, aber auch nicht immer zum Einsatz gekommen. Ich glaube, es ist für ihn unmöglich, das anzunehmen, was sich alle gerade von ihm erhoffen, weil diesen Heiland, den alle haben wollen, der Offensiv, den gibt es halt einfach nicht. So, den haben
Nee,
wir
vor
halt gerade
allem
nicht.
nicht bei diesem Wechsel. Also die Schere zwischen zweiter und erster Liga, die zeigt
Ja.
sich ja auch immer daran, wie zum Beispiel Aufsteiger performen, wenn sie in die erste Liga kommen. Wobei ich, wenn ich drauf gucke, sagen müsste, diese Saison irgendwie ein bisschen anders.
Ja, also die beiden Aufsteiger schlagen sich nicht schlecht. Wir sind Arsch an Arsch in der Tabelle.
Hand in Hand könnte man auch sagen, wenn man nett ist. Aber
Hand
okay.
in Hand. So, die eigene Leistung geht so überzeugend, aber es gibt ja durchaus noch einige, die ein bisschen schlechter abschneiden gerade. Um das Transfer-Ding nochmal zu vervollständigen, wir holen vom FC Basel Otelle, der bis Saisonende bei uns bleiben kann. Damit haben wir auch noch weiter ein bisschen Offensivkraft, der ja auch schon Spielpraxis sammeln durfte bei uns, über den wir auch noch zu sprechen kommen. Zu denen, die unter uns in der Tabelle stehen, es muss Erwähnung finden. Pauli hat es halt geschafft, gegen die Stuttgarter zu gewinnen. Gott weiß wie. Ich habe keine Ahnung. Ich gönne ihnen die Punkte nicht, aber sie scheint sich verdient zu haben. Die Stuttgarter sollen da wirklich nix gerissen haben in dem
Ja, ich habe
Spiel.
nichts gesehen davon.
Nö, ich auch nicht und weiter interessiert mich das auch nicht. Ich finde es nur scheiße, dass die gepunktet haben. So wie auch die Mainzer. Das macht so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man so unter sich blickt. Genau. Zu unserem Spiel, bevor wir zum Spielerischen kommen, ich muss mich über Schmiso aufregen. Wirklich, es nervt, dass man so viel Geld für diese ganzen Streaming-Anbieter bezahlt und die Kommentatoren so unprofessionell und so schlecht vorbereitet sind. So.
Ja, habe ich ausgemacht. Ich gucke immer nur nach Stadionton.
Ja, ich bereue es manchmal, wenn ich es anhabe, weil ich habe gar kein Problem damit, wenn mal irgendwie ein Fehler passiert. Ihr seid Menschen, alles gut. Man kann mal einen Spieler verwechseln, man kann mal eine Info nicht parat haben, das ist in Ordnung. Aber wenn es sich so oft häuft, dass er Spieler auf dem Platz miteinander verwechselt, irgendwie 8 Mal in der gesamten Partie, dann hast du dich nicht gut genug vorbereitet darauf. Oder wenn du immer noch die Namen nicht richtig drauf hast oder da irgendwelche Fehlinformationen streust und vor allem, was mich am meisten aufgeregt hat, es gab mehrere Situationen im Spiel, wo seine Expertise war und er soll die Sachen ja einordnen für den Zuschauer, somit. Ja, habe ich auch nicht ganz richtig gesehen. Oder halt nur so lauwarme Takes. So, ja, toll, dann bist du der Falsche für deinen Job. Und
Warum
was
bist du
mich.
denn überhaupt hergekommen heute? Warum bist du heute zur Arbeit gekommen, wenn du keinen Bock hast?
Eben, und ich habe das Gefühl, da reden so wenig Leute drüber, weil ich wette, wenn das eine Frau gewesen wäre, würde die zerrissen werden online darüber, was die sich für Fehler geleistet hat. Aber ein Schmiso kann sich da Woche für Woche hinsetzen und es passiert gar nichts. Deswegen, nee,
Ja.
von mir wirst du jetzt auch zerrissen. Gar keinen Bock mehr. Hast du richtig scheiße gemacht, den Job. So.
Wir machen hier keine Unterschiede. Wer reinscheißt, wird outgecallt.
Eben, raff dich mal, Schmieso. So,
raff dich mal. Mach mal Fenster auf Kipp da.
Eben, Fenster auf Kipp. Raffen habe ich mir auch erhofft vom Team, weil wir mussten so ein paar Anpassungen machen, gerade in der Startelf. Capaldo fehlt wegen der Gelbsperre. Paulsen immer noch wegen seinem Sprunggelenk. Rössing Lillisied hat den Bänderriss. Und Baldé hat irgendwie eine Sehnenentzündung. Also es klang unangenehm. Auf jeden Fall hatten wir da ein paar Stellen, die wir anders besetzen mussten. Deswegen starten wir ganz wild nicht nur Otello, so erstmal kurz abgedriftet in die erstmal Lyrik. Ja, erstmal Shakespeare. So gerade, guck mal, Schmieso geroastet, jetzt erwischt es mich. Und ich sag das auch, nee.
Aber du hast es ja eingesehen und direkt korrigiert und so ein bisschen Shakespeare schadet nicht. Dann haben wir unseren Bildungsauftrag für heute auch mal erfüllt. Les Otello ist wirklich gut.
Genau, ein bisschen Bildung noch reingebracht. Nee, Otello durfte direkt starten. Dann haben wir ganz wild rechts hinten die Kombi aus Omari und Jatta. Wo ich Jatta. Dachte, das würde ich nie in der Bundesliga sehen. Aber
ja, wirklich, hättest du mir so vor 2, 3 Jahren gesagt, Jatta spielt 2026 Bundesliga. Weiß ich nicht. Also ja, Glückwunsch wild. An ihn.
Ja, freut mich auch für ihn. Ich muss dazu sagen, wir haben die Null gehalten und man könnte da jetzt was reininterpretieren, dass diese Experimente gewirkt haben, aber es war auch sehr viel Heidenheimer Unvermögen und sehr viel Daniel Heuer-Fernandes Masterclass dabei. Deswegen interpretiere ich da jetzt nicht so viel in diese Impro-Abwehr rein. Wir können das Spiel ganz leicht in 2 Drangphasen teilen. Und Spoiler, beide Drangphasen enden mit einem Tor für uns, obwohl nicht beide Drangphasen unsere sind. Was ganz interessant war. Die erste Phase. Ja, die erste Phase ist von Minute 15 ungefähr bis zum Halbzeitpfiff, weil die erste Viertelstunde, das war so ein gegenseitiges bisschen überstürztes Abtasten, hatte ich das Gefühl. Also da waren so ein paar riskante Aktionen auf beiden Seiten, aber niemand hat sich jetzt krass hervorgetan. Und danach, so nach einer Viertelstunde, wurde schon deutlich, wer hier eigentlich die Nase vorn hat. Und das waren wir. Also da hat sich wirklich Chance über Chance, alleine Minute 15 bis 25 hatten wir da 4 Großchancen, die nicht gemacht wurden. Das heißt, da war es irgendwie nur so eine Frage der Zeit, bis man das Tor macht. Und es ist ja auch Königsdörfer da dann in 45 plus 3, einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt, ich sag das nur so, weil Lena das hasst, wenn ich das mache, tatsächlich nach einer Hereingabe von Otelle, ich musste mich gerade konzentrieren, das Tor macht. Und damit gibt es Waffeln. So, weil der Mann schon ewig nicht mehr gescored hat und das ist ja seine Belohnung und der muss ja richtig auf Entzug sein dahingehend. Also so lange hatte er keine mehr, jetzt endlich, und damit gehen wir in die Halbzeit. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, finde ich,
zum Thema Waffeln immer noch, dass er damit ja meint, diese billig verpackten vom Supermarkt.
Ja, er macht die nicht mal selber. Das sind nicht mal gute Waffeln. Na gut. Ich verstehe es. Ich frage mich, er soll mal so ein bisschen Tipp geben, ob er die irgendwie noch pimpt. Ob er da, keine Ahnung, noch irgendwas draufknallt oder so. Oder ob er die einfach so aus der Packung isst, weil das wäre schon ein bisschen low, sag ich ehrlich.
Wahrscheinlich schon. Ich meine, die meisten Fußballer sind jetzt nicht so die kulinarischen Meisterleister.
Okay, fair. Ich hoffe für ihn, dass er da ein bisschen kreativ wird. Er hat safe, voll peinlich, dass ich das nicht weiß, aber er hat bestimmt schon mal was dazu gesagt. In dieser Phase, wo dieses Meme so groß war, wurde er bestimmt 1000 Mal danach gefragt, wie oder was er da mit den Waffeln macht. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe für ihn, dass er die genießen konnte. Wir gehen in die Halbzeit, der Spielstand ist durchaus verdient zu dem Zeitpunkt, aber das wird sich bald ändern, weil beide Teams wechseln. Bei uns darf El Fadli raus, Torunariga kommt rein, und das war der Wechsel, den ich mir am meisten gewünscht habe zur Halbzeit, weil El Fadli da wirklich überfordert hinten aus. Er hatte ja auch die Gelbe kassiert wegen des Fouls, und du hast halt gemerkt, er konnte sowohl Muheim auf links gar nicht bedienen und auch dieses Dreieck mit Rembech hat nicht geklappt. Also er war da schon, du hast gemerkt, dass Vuskovic da extrem viel aushelfen musste, so ein bisschen die Schwachstelle hinten links. Mhm. Und Torunariga hat das wirklich gut zugemacht und hat sich den Wechsel echt verdient. Und Sambi darf runter und dafür kommt Downs rein. Genau, die Heidenheimer wechseln auch. Und ab da, so Minute 55 bis 80, beginnt eine extrem krasse Heidenheimer-Drangphase. Also wir haben auf Knien gebettelt um den Gegentreffer. Das war so armselig mit anzusehen und das war das Spiel, was ich erwartet hatte, nachdem man gegen die Bayern so gut spielt, weißt du, dass man sich denkt, oh ja, sind ja nur die Heidenheimer Platz 18, damit haben wir ja gar nichts mehr zu tun. So, die machen wir easy weg und dann hast du auch noch den Führungstreffer. Genau das, was danach kommt, habe ich erwartet. Und wir können von Glück reden, dass es nicht bestraft wurde.
Naja, weil nicht 11, sondern nur 10 drum gebettelt haben und einer hinten die Stellung gehalten hat mit Heuer Fernandes.
Eben Heuer Fernandes hat, also der hat ein Ding nach dem anderen da hinten rausgefischt, gerade so um die 75. herum und das, was danach kommt, da hat er, also ich kann das gar nicht richtig rekonstruieren, weil auch die Bilder noch nicht dort sind, aber guckt euch gerne die Highlights an, die werden draußen sein, wenn ihr die Folge hört. Wirklich eine Ecke nach der nächsten für die Heidenheimer und auch solche Faxen, dass er da aus dem oberen rechten Eck das Ding noch mit den Fingerspitzen rausgefischt bekommt, dann sofort die nächste Aktion. Also ohne diesen Mann hätten die Minimum den Ausgleich erzielt. Deswegen für mich Heuer Fernandes auch hundertprozentig der Man of the Match.
Fair,
Hat er.
stattdessen habt ihr es ja geschafft, das Ding zu holen.
Eben durch einen Konter, weil wie sollte es anders sein, wenn Heidenheim uns in unserem eigenen Strafraum fesselt? Es ist Vieira, der sich freispielen kann und damit auch derjenige, den ich am zweitmeisten loben möchte nach Heuer Fernandes, weil du merkst halt, dass diese Laie so über unserem aktuellen Niveau ist. Also das, was Vuskovic so defensiv da rausholt, das macht Vieira halt offensiv und dass die beiden eigentlich nicht zur Kerntruppe gehören, das merkst du sofort, das kann dir jeder sagen, der ein Spiel sieht.
Imposter, aber auf gute Art.
Ja, ehrlich. Also wirklich irgendwie so ein barmherziger Samariter oder so. Ich weiß nicht, was ich heute mit
Der
den Bibel
Heiland,
vergleichen
von
will.
dem du
Ja.
vorhin gesprochen hast.
Exakt. Nee, aber der kann sich freispielen und muss dann nur noch ablegen, nachdem er an der Grundlinie war, zu Ryan Philippe, der mitgelaufen ist. Und der muss nur noch den Fuß hinhalten. Also das Tor war mehr Vieiras Verdienst. Aber gut, dass er dort war vor Ort. Er ist ja auch kurz vorher durch einen Wechsel reingekommen. Deswegen wichtig. Das ist 2-0 und so, also ich habe noch nie so ein unverdientes Tor gesehen. Also wirklich 0,0% haben wir das verdient und dass dann den Heidenheimern in der 82. auch noch das Tor aberkannt wird, wegen einem Abseits, was also so eine 3-Millimeter-Entscheidung dann war am Ende, als die Linie gezogen wurde. Ich kann den Frust verstehen. Ich hätte auch gar keinen Bock mehr auf Heidenheimer Seite. Und bei uns, auch wenn das jetzt ein Sieg ist, wichtige Punkte. Ich habe mich gefreut, aber da waren sehr viele Probleme offen. Bitte einfach konsequent weiter dran arbeiten und diesen Sieg als das verbuchen, was er war, größtenteils echt nicht verdient, zumindest nicht in der Höhe.
Ja, vielleicht regelt sich das ja von alleine, auch wenn die Verletztenliste wieder ein bisschen kürzer wird. Ich würde von dir gerne noch ein Fazit hören zu Daniel Siebert.
War okay. Ich muss sagen, er konnte halt nichts für diese Millimeterentscheidung, über die sich dann alle aufgeregt haben, weil die Linie wurde halt so gezogen, wie sie gezogen wurde. Und wenn das dann halt 3 Millimeter sind, dann ist das egal, ob das eigentlich 3 Meter wären. So, dafür kann er nichts. An sich, ich fand die Linie in Ordnung. Auch, dass er mit den Karten nicht übertrieben hat, weil es gab schon einige starke Fouls, gerade in Halbzeit 1, wo ich dachte, oh Gott, okay, wir beenden das hier niemals zu 11. Und das Einzige, wofür das gut gewesen wäre, wäre unser Bingo. Aber an sich geht klar, ist in Ordnung. Ist mir in diesem Spiel nicht so viel aufgefallen und das ist eigentlich immer positiv, finde ich, für einen Schiedsrichter.
Ja, finde ich auch. Also wenn die so ein bisschen in der Masse mit untergehen und gar nicht so viel eine Rolle spielen, ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen.
Ja, und es gab im Nachhinein halt auch keine größere Diskussion, für die er was wirklich könnte. Deswegen, ja, können wir abhaken und weitermachen. Und so würde ich das Spiel auch verbuchen. Absolut wichtige Punkte, aber kann man gerne gerade in Halbzeit 2 sehr in die Analyse gehen. Bitte. Weil sonst wird Union uns das Leben zur Hölle machen.
Guter Punkt. Da bräuchte es einen Tipp von dir. Hast du Angst vor einer Faninvasion, nach dem, was Union da zu Hause abgeliefert hat am Wochenende? Da war ja einiges los, dass sie auch bei euch so auftrumpfen?
Ich glaube nicht. Also zu Hause war geil. Die haben, glaube ich, über drei Tribünen Pyro gezündet. War auf jeden Fall sehr schön mit anzusehen. Und es sind unfassbar lustige Memes daraus entstanden, weil Leute dann in diesen Nebel so irgendwas
Ja,
reingefotoshoppt haben.
die
Also,
Rostocker.
ja, genau. Also wirklich unglaublich geil, was
Ist
da
eigentlich ein
zustande kam.
trauriges und super peinliches Event einfach, diese Zugsituation mit diesen Rostocker, in Anführungsstrichen, Fans, die da vermummt auf den ICE zugehen oder was das war. Aber das ist wirklich so Meme-Gold.
Ich finde es so krass, der Fußball ist so eine Parallelwelt manchmal. Wenn man
Ja.
Revue passieren lässt, was wir hier eigentlich alle schon thematisiert haben über die Jahre im Podcast und was für surreale Aktionen regelmäßig
Hey,
stattfinden.
alleine
Ja.
und damit Rückbezug auf die letzte Folge, diese wirklich, boah, ich weiß gar nicht, wie man diesen Fiebertraum von Berichterstattung rund um die zwei Süßen, die da ihren Heiratsantrag gefeiert
Ja.
haben im
Oh
Kölner
mein
Stadion,
Gott.
als es zwischenzeitlich hieß, der eine würde gesucht werden von den Behörden. Ciao. Und ihr habt, also nicht ihr, aber viele haben das einfach sofort geglaubt. Das finde ich halt erschreckend.
Ja, das war so unübersichtlich. Also, dann wurde gesagt, er wurde gesucht. Dann hat
Eigentlich
sich
brauche ich eine
irgendwie.
kleine Doku darüber zur Aufklärung.
Echt, dann hat sich ein vermeintlicher Arbeitgeber gemeldet. Dann sollte das ein
Ja, und du, das
Heiratsschwindel
Beste
sein.
musst du auch noch
Dann.
erwähnen. Der
Ja.
Arbeitgeber ist eine Bierpongbar.
Ja, genau. Dann sollte
Es
das
wird immer
angeblich.
absurder.
Ja, absolut. Dann sollte es ein Heiratsschwindel sein. Und dann plötzlich wurde der Falsche gesucht und er wird gar nicht behördlich verfolgt. Also ganz wild und zeigt einem, wie du schon meintest, mal wieder, man sollte nicht alles glauben, was man so sieht. Mal sehen. Ich glaube. Ich weiß nicht, ich wollte nur sagen, dass der Fußball ist so eine Parallelwelt manchmal. Und wem außenstehend, der nichts damit zu tun hat, willst du das alles verklickern? Also ich verstehe auch manchmal, dass Fußball für Leute, die da gar keine Anhaltspunkte haben, kurios ist und die damit nicht warm werden. Das kann ich nachvollziehen.
Ist eine wilde Welt, aber ihr verpasst das, wenn ihr nicht drin steckt. Gut.
Ja, wirklich.
Die Frage ist, verpasst man auch was, wenn man am Samstag um 15:30 Uhr nicht HSV Union guckt? Meine These, nein. Ich glaube,
Sagst
das
du,
wird
wird
ein sehr,
langweilig.
ja, aber ich weiß nicht. Es wird so bieder, glaube ich. Ich tippe ein 1:0 für Union.
Oh, krass. Ich dachte, du gehst mit dem Unentschieden-Tipp, sodass wir beide so einen richtig langweiligen Scheiß-Valentinstag auf der Couch verbringen dürfen. Nee, dann sage ich das Gegenteil. 1-0 für uns aus Prinzip. Ich weiß immer noch nicht, wer es machen soll, weil offensiv war das auch mehr Glück als Verstand. Aber irgendjemand wird sich hervortun und ein Tor machen.
Vielleicht wird der Heiland noch kommen vorm Valentinstag. Wir werden das beobachten.
Wir warten da drauf. Mal gucken. Vielleicht darf Glatze ja auch endlich mal wieder spielen. Wer weiß, was er verbrochen hat, dass er, obwohl er relativ fit ist, nichts machen darf. Aber wir werden sehen. Gut, wir werden uns auch nächste Woche dann wieder sehen und hören. Und deswegen beende ich das Ganze hier. Wir hören uns nach dem Valentinstag. Tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.